Herzlich willkommen zum Europa-Podcast. Wir haben heute eine neue Folge, die wir auch sehr zeitkritisch, sehr schnell aufnehmen mussten. Denn vorgestern wurde in Italien über die sogenannte Justizreform abgestimmt. Wir, das sind Manuel und ich, freuen uns sehr, dass wir hierzu einen kompetenten Gesprächspartner gewinnen könnten, nämlich niemand weniger als Dr. Luca Argenta. Lieber Luca, du kennst Manuel ein bisschen mehr als mich. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch sehr, dass du mir Rede und Antwort stehst. Herzlich willkommen im Europa-Podcast, lieber Luca.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Luca, man hört es schon an deinem Namen. Du hast einen italienischen Nachnamen. Du bist uns jetzt auch zugeschaltet aus Rom. Du arbeitest dort für die hiesige Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dich als kompetenten Gesprächspartner gewinnen konnten. Denn ich habe so ein bisschen wahrgenommen, bis zum Montag, als die Justizreform dann abgestimmt wurde und es dann auch in den deutschen Medien vorkam, dass nämlich Giorgia Meloni verloren hat, die das vorangetrieben ist, hatten wir das als Deutsche so überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wir würden gerne vom Europa-Podcast einmal den Blick schweifen lassen und nach Italien gucken, wie das in Italien wahrgenommen wurde und möchten dazu einfach mal mit dir als Italiener ins Gespräch kommen. Luca, die Justizreform klingt zunächst einmal wie ein technisches oder wie ein, ja, man könnte sagen, juristisches Thema. Warum ist sie in Italien eigentlich so stark ein politisches Thema gewesen am Ende des Tages?
Also grundsätzlich denkt man wirklich auch an die Justiz hier in Italien, ein System, das eigentlich nicht funktioniert. Und zwar in der Tat ist es auch so, es gibt strukturelle Schwächen. Ein zentrales Problem ist sicherlich die extreme Langsamkeit der Verfahren. Also wenn ich an Zivil- oder Strafprozesse denke, sie dauern oft wirklich viele Jahre, was nicht nur das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat untergräbt, sondern auch wirtschaftliche Investitionen hemmt. Und hinzu kommen auch organisatorische Ineffizienzen und Überlastungen der Gerichte sowie eine ungleiche Verteilung von Ressourcen und Personal. Aber dieses Referendum und die Justizreform gingen tatsächlich um was anderes, beziehungsweise um was Wichtigeres. Und zwar, also die Justizreform an sich war ein zentrales Projekt der Regierung von Giorgia Meloni, und das tief in das institutionelle Gleichgewicht Italiens eingreifen sollte. Also im Kern, du hast ganz genau über Technikalien geredet, es war sehr wichtig, erstmal zu verstehen, sobald man eben über Justiz denkt und über solche Technikalien denkt, ist es wirklich schwer für einen normalen Bürger zu begreifen, worum es wirklich ging. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass im Kern ging es darum, die Laufbahnen von Richterinnen und Staatsanwältinnen zu trennen und neue Gremien einzuführen, bei denen auch die Politik Einfluss auf Personalentscheidungen bekommen hätte. In diesem Sinne, Kritiker warten deshalb von einer schleichenden Politisierung der Justiz und einer Schwächung ihrer Unabhängigkeit, während Befürworter auf die Ineffizienz und Langsamkeit des Systems verwiesen. Es war aber nicht nur, wie erwähnt, ein Referendum über die Justiz, sondern wirklich wurde das von der Bevölkerung als politisches Votum wahrgenommen, und zwar gegen oder pro die Regierung von Giorgia Meloni. Grundsätzlich ging es um einen Umbau des Staates mit dem Ziel, die Exekutive zu stärken und letztendlich durchregieren zu können. Und dabei wurde Justiz als eines der wichtigsten Gegengewichte zur Regierung gesehen, das durch die Reform potenziell geschwächt worden wäre. Nach diesem Referendum ist dieses Szenario jedoch nicht eingetreten. Die Reform wurde in der Tat von der Mehrheit der Wähler und Wählerinnen abgelehnt, und mit circa 53%, wodurch der geplante Umbau gestoppt wurde. Mit dem No, also mit dem Nein, bleibt das System in diesem Sinne unverändert. Aber politisch ist eine sehr deutliche und klare Niederlage von Giorgia Meloni und ein Signal auch für wachsenden Widerstand. Und die eigentlichen Konsequenzen sind weniger juristisch als politisch, wie schon erwähnt. Also das Referendum war sehr stark politisiert, das ist Punkt Nummer eins. und auch personalisiert von oder durch Giorgia Meloni und die Regierung. Punkt Nummer zwei. Und wurde von vielen in Italien als Abstimmung über Meloni selbst verstanden.
Du hast jetzt gerade schon viele meiner zukünftigen Fragen schon fast vorweggenommen. Ich würde aber noch einmal noch mal konkreter nachfragen wollen. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich es ging darum, die Wege der Staatsanwälte und der Richter zu trennen, dass die nicht mehr so leicht switchen können, weil die haben eine sehr lange Grundausbildung, sage ich mal, zusammen und können dann auch noch mal später wechseln. Nun klingt das erstmal für mich als jemand, der von ja, draußen drauf guckt auf Italien oder auf diese Reform. Das klingt erstmal gar nicht so negativ. Warum ist das denn aber trotzdem so umstritten gewesen, dass man das trennt?
Also in Italien gibt es einen Begriff, der insbesondere noch von der Zeit von Silvio Berlusconi häufig benutzt worden ist, und zwar Toghe Rosse. Die wahre Übersetzung ist letztendlich rote Roben. Und es handelt sich um einen politisch italienischen Begriff, wie gesagt, der als Bezeichnung von für linksgerichtete oder politisch aktive Richter und Staatsanwälte verwendet wird. Und oft wird dieser Ausdruck in der italienischen Debatte genutzt, um eine angebliche Politisierung der Justiz zu kritisieren. Warum sage ich das? Weil das ist ein wichtiges Element, das in der italienischen Debatte wirklich häufig angesprochen worden ist. Und zwar, man denkt, oder zumindest von einem Teil der italienischen Politik wurde so verkauft, als ob ein Teil der Justiz so polarisiert wird, dass praktisch egal, was ein Teil der Regierung oder eine Regierung macht, sozusagen ein Problem für bestimmte Richter, die laut einer Regierung von rechten Parteien geführt, irgendwie denkt, ah, die linker Magistraten stoppen irgendwelche Aktionen der Regierung, egal was die Regierung tut. Also im Ausland könnte man denken, dass diese Sache solche Bahnen in Ordnung ist, aber in Italien ist das System ein bisschen so anders. Ich muss sagen, dass die Technikalien wirklich sehr schwierig waren, selbst für mich als Beobachter. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass insbesondere für normale Bürger und Bürgerinnen solche Technikalien ja nicht wirklich verständlich waren und auch dadurch, durch dieses Referendum, sie pro oder gegen diese Regierung gewählt haben. Wie gesagt, es war letztendlich kein oder es war ein juristisches Votum, weil es um Justiz ging, aber nicht wirklich um die Justizreform, damit die Langsamkeit von Prozesse geändert werden konnte, sondern ging es eher um die Justizgovernance letztendlich. Aber wie erwähnt, die Italiener und Italienerinnen nutzten praktisch dieses Referendum faktisch aus, um eben gegen oder pro diese Regierung zu wählen. Und die Mehrheit hat tatsächlich gezeigt, dass sie gegen Meloni sind.
Jetzt hast du schon gerade so ein bisschen auch die politische Gemengelage angesprochen. Mich würde noch mal interessieren, Giorgia Meloni war ja diejenige, die diese Justizreform angestoßen hat. Aber war das jetzt sie alleine komplett gegen den Rest der Welt, beziehungsweise in diesem Fall Italien? Oder gab es auch noch andere politische Kräfte, die diesen Vorstoß von ihr eigentlich auch unterstützt haben?
Also selbstverständlich war die Giorgia Meloni nicht alleine. Sie als Premierministerin repräsentierte praktisch die Regierung und die Entscheidung der Regierung. Was ich auch gerne betonen möchte, diese Justizreform wurde auch im Oktober 25 im italienischen Parlament abgeschickt, und zwar sowohl in der Kammer als auch im Senat. Eine Mehrheit wählte praktisch da dafür, aber nicht mit zwei Drittel Mehrheit. Und es geht um eine Verfassungsreform und dafür brauchte man eben diese Mehrheit und deswegen ohne zwei Drittel Mehrheit dann Referendum. Die Giorgia Meloni, die übrigens Chefin von der Fratelli d'Italia-Partei ist, war eine der Partei, die diese Justizreform unterstützt hat. Dazu kam natürlich die Lega von Matteo Salvini plus die Forza Italia von Tajani, italienischer Außenminister. Deswegen geht es eher um die drei Regierungskräfte, die insbesondere diese Reform unterstützt haben und befürwortet haben. Ansonsten gibt es die Progressisten, die Progressiven, die dagegen waren. Ich denke jetzt an die italienische Partito Democratico insbesondere, aber auch an die Movimento 5 Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, und auch um die kleineren Linksparteien, die eben fürs Nein waren. In diesem Sinne ist klar eine Niederlage erstens für Giorgia Meloni, aber nicht nur, sondern für die Regierung an sich, die wirklich so kräftig für diese Reform gekämpft hat. Aber dieses Votum wurde dann so polarisiert und personalisiert, dass man wirklich sagen kann, dass diese die wahre erste Niederlage für Giorgia Meloni und die italienische Regierung ist. Man dachte als Beobachter oder auch als viele Italiener dachten, dass diese Regierung, aber insbesondere die Giorgia Meloni, eine Frau aus dem Volk, wie sie häufig sagt und sagte, fast unschlagbar war. Nach 3,5 Jahren hat dieses Votum gezeigt, dass nicht so wirklich die Wahrheit ist.
Jetzt haben wir viel über diese Staatsanwälte und die Richter gesprochen. Was mich noch mal interessieren würde in dieser politischen Mengelage, wo haben die sich denn eigentlich positioniert? Also deren Verbände und deren Stimmen, die, weil das sind ja die Leute, um die es eigentlich geht.
Sie waren auf jeden Fall für das Nein. Das heißt, dass sie gegen diese Reform waren. Was sie häufig und ihre Verbände häufig betont haben, ging es eher um die Unabhängigkeit der Justiz. Deswegen waren sie da dagegen. Das war für sie auch ein Symbol, so nach dem Motto: Wir vertreten auch dieses Justizsystem. Dieses System müsste und muss weiterhin unabhängig sein. Durch diese Reform könnte tatsächlich die Politik Einfluss haben. Heute sind die rechten Parteien, die eventuell Einfluss auf die Magistratur und Richter haben können. In der Zukunft könnte anders sein, sobald die progressiven Kräfte an der Regierung sind. Und das wollten sie eben nicht. Und das wurde mehrmals bei der Kampagne so gesagt.
Das heißt, im Grunde genommen haben diese versucht, so neutral zu bleiben, um sich rauszuhalten, nur zu sagen, das bedeutet im Grunde genommen, dass man sagt, man muss dagegen stimmen, um eben dann nicht bei dem jeweiligen Regierungswechsel wieder der anderen Mehrheit.
Genau, so kann man das sagen. Also ihre Position, würde ich sagen, war entweder neutral oder hätten sie tatsächlich für dieses Nein plädiert. Und ich würde sagen, dass die Mehrheit der Verbände tatsächlich gegen diese Justizreform war. Was sicherlich ist, die Justiz müsste an sich reformiert werden. Das ist auch, was die Progressiven sagen, aber nicht, was die Justizgovernance anbelangt, sondern dass die Prozesse an sich wie sagt man das auf Deutsch, schneller werden zum Beispiel, dass
Ja,
die
dass
Sache
sich beschleunigen.
effizienter wäre, was ich am Anfang dieser Folge gesagt habe. Dafür kann man sagen, dass alle einverstanden sind. Die Frage ist natürlich, wie, das ist klar. Und dieses Votum zeigt auch, dass sobald die Verfassung berühren möchte, sobald das passiert, es reicht einfach nicht, dass nur die Regierungskräfte etwas per Dekret, eine Entscheidung im Parlament treffen, sondern idealerweise müssen alle Kräfte des italienischen Parlaments eine gemeinsame Entscheidung treffen, damit entweder Zweidrittelmehrheit erreicht wird oder dass man auch zwar durch ein Referendum über A oder B-Entscheidung redet, aber sobald die Sache so polarisiert wird, gibt es selbst in der Bevölkerung eine Warnung, so nach dem Motto, oh, krass, die Verfassung wird vielleicht berührt, Gefahr für die italienische Demokratie, dann gibt es auch eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Justiz. Und deswegen haben so viele Italiener und Italienerinnen daran teilgenommen. Es geht um wirklich fast 60% der Menschen, die dieses Mal daran teilgenommen haben. In der Vergangenheit für andere Referenda nahmen deutlich weniger Menschen teil. Ich denke jetzt auch an andere mit nur 30 oder 33%. Dieses Mal 59%. Und ich erinnere mich an das Jahr 2022, als die Giorgia Meloni die Wahlen gewonnen hat. Damals nahmen teil 63% der Menschen teil. Es heißt, fast wie bei den politischen Wahlen im Jahr 2022. Deswegen war ein sehr wichtiges Votum.
Ich hatte auch diese Zahl gehört von 59% und hatte mir dann so gedacht, na ja, wenn ich das mal mit Wahlergebnissen oder mit Wahlbeteiligung bei uns in Deutschland, zum Beispiel der Wahl zum Deutschen Bundestag vergleiche, fand ich das eher wenig dafür, dass es halt so polarisierend ist. Deswegen wäre meine Frage gewesen, du hast es gerade schon beantwortet, wie war das denn früher und ist 59% eigentlich viel? Und das hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es ja doch noch auch mal widerspiegelt, dass es eben dieses Polarisierende war an dieser Reform.
Ganz genau. In Italien gibt es sicherlich ein geringes Vertrauen bei den Italienerinnen in Politik und in Parteien. Und das wirklich seit Jahren. Ich würde sagen, insbesondere im Jahr 2013, und zwar nach der Finanzkrise im Jahr 2018, als populistische Kräfte wie die Lega von Matteo Salvini und die Fünf-Sterne-Bewegung, noch damals von Beppe Grillo, die Wahlen gewonnen haben und dann mit Giuseppe Conte Italien regiert haben. Dieses geringes Vertrauen bleibt und die Bevölkerung ist auf der Suche nach einfachen Antworten für wichtige oder sehr komplexe Themen. Das ist ein Grund, warum Kräfte wie die Fünf-Sterne-Bewegung, die Lega oder die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni die letzten Wahlen ge gewonnen haben. Dies gesagt, gibt es gleichzeitig, und dieses Votum zeigt das ganz deutlich, ein starkes bürgerschaftliches Engagement und dadurch, dass die italienische Zivilgesellschaft auch sehr lebendig ist. Diese 53% der Menschen, die fürs Nein gewählt haben, zwar die gegen diese Reform waren, heißt nicht, dass die Progressiven haben diese Wahlen bzw. dieses Votum gewonnen. Es gibt auch Menschen, die in der Vergangenheit nicht mehr an der Politik teilgenommen haben oder an die Wahlen teilgenommen haben. Es heißt, dass auch Nichtwähler sich wieder gezeigt haben bei den Urnen und meinten, okay, jetzt muss ich wirklich die Verfassung verteidigen. Das war wirklich sehr wichtig und auch ein großes Interesse an öffentlichen Themen. Und dieser politische Teilhabe war für mich wirklich ein sehr starkes Signal, dass sobald ein wichtiges Element wie die Justiz berührt wird, dann müsste ich auch eben gehen und entweder dafür oder dagegen meine Stimme abgeben.
Ich würde noch mal einmal einen kleinen Schlenker von Rom nach Brüssel machen. Du hast als italienischer Beobachter sicherlich auch wahrgenommen, wie hat Brüssel, wie hat die Europäische Union auf dieses Justizreferendum geblickt? War man in großer Sorge, dass sich hier Giorgia Meloni durchsetzen könnte?
Was ich häufig höre als Italiener, der aber auch ein bisschen europäische Erfahrung hat, würde ich gerne sagen, dass insbesondere in den letzten 2, 3 Jahren über die italienische institutionelle Stabilität redet. Und zwar auch dank Meloni. Anscheinend ist Italien nicht mehr so chaotisch wie in der Vergangenheit, nicht mehr so instabil in der Vergangenheit. Klar, im Ausland kann auch so angesehen werden. Und es gibt auch eine gewisse Präsenz und Kohärenz von Giorgia Meloni im Außenpolitik Italiens. Das ist meiner Meinung nach ziemlich klar. Und sie vertritt auch klassische und traditionelle Positionen der italienischen Regierungen der letzten 20, 25 Jahren. Das heißt, pro EU, obwohl sie ständig gegen die EU war, oder pro NATO, neben der transatlantischen Beziehungen, pro Ukraine gegen Russland, pro eine Lösung zwischen Israel und Palästina mit zwei Völkern, zwei Staaten und so weiter. Trotzdem gab es auch so eine Frage, und zwar, okay, es geht letztendlich um die Unabhängigkeit von der Justiz und auch um eine Frage von demokratischer Resilienz letztendlich. Und da diese Reform nur ein erster Schritt gewesen wäre für einen Umbau des Staates, ich denke jetzt auch an andere Reformen, insbesondere an die sogenannte Premierato, und zwar Direktwahl vom Ministerpräsident. Jetzt wird sowas nicht mehr einfach stattfinden, weil auch sowas braucht eine sehr große Mehrheit. Und wenn die Sache so polarisiert wird, dann kann wirklich sehr schwer für sie in den nächsten 12, 14 Monaten, bevor die neuen politischen Wahlen stattfinden, ein großes Problem sein. Das heißt, dass dieses Votum schon Konsequenzen auf der EU-Ebene hat, aber insbesondere auf die Innenebene. Letztendlich bleibt meiner Meinung nach diese Stabilität Italiens. Ich kann mir vorstellen, dass neue Wahlen demnächst also diese Woche oder in diesem Monat nicht wirklich stattfinden werden. Die Legislatur sollte bis Mitte 2027 dauern. Es ist sicherlich auch ein beruhigendes Signal für Partnerstaaten. Ich denke sicherlich an Deutschland, Frankreich und Märkte. Warum? Keine abrupten institutionellen Veränderungen oder keine Risiken für die Rechtsstaatlichkeit. Und in diesem Sinne sehe ich auch eine gewisse Verlässlichkeit Italiens, und zwar weiterhin.
Du hast es gerade schon angesprochen, das wäre, wenn es geklappt hätte, nur ein einzelner Stein gewesen, um etwas Neues wieder in Gang zu kriegen. Nun ist ja diese Reform gescheitert. Aber wie geht es denn jetzt aus deiner Sicht in Italien weiter? Wird sie das nochmal versuchen in einer etwas anderen Form? Wartet sie bis nächstes Jahr, um sich eine neue Legitimation wieder vom Volk zu holen? Oder was denkst du, wie wird zukünftig über diese Reform gesprochen werden?
Diese Reform ist so gut wie tot gerade. Die Aufmerksamkeit meiner Meinung nach sollte eher auf die Frage der Stabilität der Regierung erstmal gehen. Wie erwähnt, ich glaube, dass die Regierung weiterhin stabil bleiben kann, aber da Giorgia Meloni die Wahlen gerade oder beziehungsweise dieses Votum verloren hat, ist schon die Frage, bleibt die Mehrheit, die bis dato so geschlossen war, weiter so geschlossen oder entstehen Spannungen? Gleichzeitig, die Stabilität kann kurzfristig oder mittelfristig auch so möglich sein, aber was sicherlich auch stattfinden wird, ist ein politischer Druck auf Giorgia Meloni, die in diesem Sinne weniger stark ist. weil sie dieses Votum verloren hat. Es gibt auch Folgen für die Reformagenda. Die Meloni meinte häufig, dass diese Reform die Mutter aller Reformen war oder gewesen wäre. Okay, aber diese Reform liegt nicht mehr auf dem Tisch und die Regierung müsste erstens neue Strategien überdenken. Es gab und es gibt immer noch offene Baustellen, offene Reformideen, wie die sogenannte Prämieratsreform oder auch ein neues Wahlrecht. Es wird aber sicherlich schwieriger, Entscheidungen oder Gesetze alleine zu treffen. Diese Reformen brauchen anscheinend eine große Mehrheit und da sollten die Oppositionsparteien eine sehr wichtige Rolle spielen, falls genau die heutige Regierung solche Reformen durchsetzen möchte. Auf der anderen Seite gibt es auch Chancen für die Progressiven, für die progressiven Kräften. Sie taten so, als ob sie dieses Votum gewonnen hätten. Das ist verständlich. Allerdings, wie gesagt, ging es auch um Nichtwähler, die für dagegen waren. Es war sehr einfach, alle kompakt gegen diese Regierung zu sein. Trotzdem, um Wahlen zu gewinnen in einem Jahr, braucht man auch Alternativen, braucht man ein Programm, braucht man Leadership, etwas, das gerade wirklich noch nicht existiert. Also die Progressiven haben vielleicht klar Einfluss auf dieses Nein gehabt, weil sie immer diese Position vertreten haben. Allerdings ist gerade ein wahrer politischer Wahlkampf begonnen. Trotzdem haben wir auf einer Seite eine Regierung, die noch sehr kompakt ist, die Italien seit 3,5 regiert, die stabil ist. Auf der anderen Seite haben wir unterschiedliche Linkskräfte, die sehr selten eine einzige Position bei der Außenpolitik, Innenpolitik, Energiepolitik und so weiter haben. Jetzt müssen sie, und das ist auch, was Elly Schlein und Giuseppe Conte, also die Chefs dieser Parteien gesagt haben, wir bräuchten eine neue Strategie, eine gemeinsame Strategie, was sowohl Giuseppe Conte als auch Elly Schlein betont haben. Sie wollten auch eine Vorwahl machen, die sogenannten Primarie, um den Leader oder die Person, die die Progressiven führen sollte. Es gibt aber schon unterschiedliche Meinungen. Es gibt eigene Parteien, die meinen, nee, eigentlich bräuchten wir erstmal ein Programm und dann nur am Ende müssten wir einen Leader finden. Das ist etwas, das zum Beispiel der Romano Prodi, ehemaliger Chef der Europäischen Kommission, ein PD-Politiker, der immer noch sehr wichtig in Italien ist, obwohl er nicht mehr aktiv ist, er meinte, okay, dieses Votum war ein Signal für die Oppositionsparteien, aber nun müsste man wirklich mit der Bevölkerung nochmal reden, unterschiedliche Initiativen auf den Territorien machen und dann ein Programm liefern letztendlich und nur am Ende kurz vor den Wahlen einen Leader finden. Ansonsten gibt es natürlich die Gefahr, dass es wieder um Personalien geht und das ist sicherlich ein Problem, weil man braucht eine Alternative. Das ist, was auch die Kritiker für die Progressiven meinen. Wir wollen eine wahre Alternative, die gerade, wie erwähnt, noch nicht existiert. Dazu müsste man auch sagen, dass sicherlich hat die Meloni dieses Votum, dieses Referendum verloren. Allerdings ist die Partei von Meloni, Fratelli d'Italia, immer noch die erste Partei Italiens mit fast 30%. Es heißt 4% mehr als im Jahr 22, als die Meloni die Wahlen gewonnen hat. Und die zwei anderen Parteien, die dieses Land regieren, und zwar Lega und Forza Italia, beide Parteien liegen bei 8 oder 9%. Es heißt, insgesamt liegen diese drei Parteien bei 45, 46%. Auf der anderen Seite haben wir eine Partito Democratico, die bei circa 22% liegt, plus die Fünf-Sterne-Bewegung mit 13% und dann Linksparteien, die bei 6, 8% liegen. Das heißt insgesamt 40%. Heute liegt die Mehrheit immer noch bei den Mitte-Rechts- bzw. rechten Parteien hier in Italien. Deswegen ist nicht automatisch das, was dieses Votum heute gegen diese Reform der Justiz gezeigt hat, heißt überhaupt nicht automatisch, dass dann die Wähler der Linksparteien gegen diese Reform gewählt haben. Also gibt es heute eine neue Mehrheit, die eher rot ist. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und parallel findet sicherlich heute den Beginn, beziehungsweise gestern, den Beginn des Wahlkampfs. Und es wird ein sehr langes Jahr sein.
Oh ja, wenn du 27 sagst, dann habt ihr jetzt ein Jahr lang Wahlkampf in Italien. Das ist natürlich auch spannend. Wir vom Europa-Podcast wollen da dranbleiben. Wir berichten auch nächstes Jahr wieder über die italienische Wahl. Ich hoffe, dann bist du auch wieder mit dabei. Lieber Luca, vielen Dank für deine Zeit, heute bei uns im Europa-Podcast Rede und Antwort zu stehen. Aber ich kann dich nicht gehen lassen, ohne noch eine Schlussfrage zu stellen. Schafft Italien die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft?
Das ist eine sehr schwierige
Ist
Frage.
schwieriger als alle anderen Fragen zuvor, oder?
Es kann sein, aber ich erinnere mich ganz genau vor 20 Jahren im Jahr 2006 in Deutschland, als wir gegen Deutschland und dann am Ende gegen Frankreich gewonnen haben. Ich wurde genau am 9. Juli 2006 20 Jahre alt. Das werde ich nie vergessen. Und ja, ich muss wirklich das ist sehr schwierig. Ich hoffe ja, aber ich kann das nicht so wirklich sagen. Ich werde sicherlich beten.
Super. Lieber Luca, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Das war der Europa-Podcast mit Luca Argenta. Wir freuen uns wirklich sehr. Argenta habe ich eben nochmal gelernt. Freuen uns wirklich sehr, dass du heute dabei warst. Hab vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da und ein Abonnement. Und vor allen Dingen schreibt in den Kommentaren, worüber wir als nächstes berichten sollen. Vielen Dank und auf Wiederhören.